Tatort Handel. Spannendes rund um die Branche.
Heute mit dem Titel Psychologie und Handel. Welchen Einfluss die Psychologie auf den Umsatz und den Unternehmenserfolg haben kann. Zu Gast heute die Wirtschaftspsychologin Patricia Marasco. Hallo Patricia.
Hallo Jörg.
So, du bist Wirtschaftspsychologin und hast noch eine ganze Menge an anderer Ausbildung, glaube ich.
Genau, das stimmt.
Was machst du denn so im normalen Berufsalltag? Weil unter Wirtschaftspsychologin kann ich mir jetzt noch nicht so ganz viel vorstellen.
Ich habe eine Praxis für systemische Therapie in Aachen und habe unterschiedliche Menschen, die ich dort coachen, beraten darf und arbeite auch als Performance Coach, auch für Unternehmer. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich heute bei dir sein darf.
Ja, klar. Und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und wir haben immer mal wieder überlegt über das Thema Psychologie und Handel oder was kann Psychologie im Handel alles bewirken und wo ist die Psychologie notwendig. Über dieses Thema haben wir uns oft unterhalten und auch schon lange uns vorgenommen, einen Podcast zu machen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass es heute gelungen ist, dass du hier bist nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren Anlauf wir gehabt haben. Wir haben überlegt, dass wir mit den Mitarbeitenden anfangen. Das heißt, im Unternehmen sind Mitarbeiter ja wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Gerade im Einzelhandel geht es ja darum, dass wir Mitarbeiter haben, die mit Kunden in eine Interaktion kommen. Welche Probleme kann es da geben?
Ganz viele. Also wir haben ja verschiedene Zielgruppen, die wo Probleme auftauchen könnten. Wir haben zum einen haben wir natürlich die Mitarbeiter selber, wir haben die Geschäftsführer, die Führungskräfte und wir haben auch die Kunden. Also wir haben verschiedene, wir haben drei Zielgruppen. Psychologie wirkt auf Menschen und da.
Also von daher ist es so, dass wir diese einzelnen Gruppen betrachten wollen.
Genau.
Und der Mitarbeiter, der am besten im Verkauf ist, das haben wir eben im Vorgespräch schon mal besprochen, ist ja nicht der Mitarbeiter, der auch besonders teamfähig sein muss oder der jetzt geeignet ist für besondere Aufgaben im Unternehmen. Das heißt, da müssen wir schon unterscheiden. Beim Mitarbeiter geht es ja auch darum, wie kann ich den Mitarbeiter dazu bringen, optimale Leistungen im Unternehmen zu bringen?
Genau, also wir haben alle innere Antreiber, wir haben ein Wertesystem, was uns ausmacht und wir haben natürlich verschiedene Ansätze, die uns motivieren, warum wir arbeiten. Und der Verkäufer, der natürlich den meisten Umsatz generiert, ist dementsprechend ja auch nicht die beste Führungskraft am Ende des Tages.
Genau, aber wir wissen ja erstmal nicht, was steckt denn jetzt in unseren Mitarbeitern. Da kommt einer ja morgens zur Arbeit und wir wissen ja nicht, was der auch noch an Problemen mit sich trägt.
Genau, das ist meistens das Problem, weil ein Mitarbeiter, der, wir nennen es mal so die Psychohygiene, wir stehen morgens auf und putzen uns die Zähne und wir duschen, aber unbewusst haben wir natürlich morgens früh schon Gedanken, die uns irgendwie in den Tag begleiten. 99% der Gedanken sind unbewusst. Und man merkt morgens vielleicht schon, okay, ich habe einen erhöhten Herzschlag oder heute habe ich nicht so gute Laune und das läuft unbewusst. Wir machen es nicht bewusst und wir gehen zur Arbeit. Vielleicht ist es gerade Stress in der Beziehung oder mit Kindern oder mit Freunden, wie auch immer. Und wir nehmen es natürlich mit auf die Arbeit.
Aber ich merke das ja nicht. Also das ist ja das Problem, dass ich vielleicht diese Psychohygiene gar nicht mache. Also ich stelle mich unter die Dusche, aber das, was du gerade als Psychohygiene angesprochen hast, das mache ich ja gar nicht. Das heißt, ich gehe quasi, wenn ich die Psychohygiene betrachte, ungeduscht zur Arbeit.
Genau, das machen die meisten Menschen, die vorher noch nie irgendein Gespräch mit einem Psychologen, Coach oder was auch immer hatten, weil die Prozesse unterbewusst laufen und wir uns gar nicht trauen, dorthin zu gucken oder auch gar nicht auf die Idee kommen. Warum sollte man dorthin gucken? Also was hast du es heute Morgen gemacht? Hast du heute Morgen drüber nachgedacht? Wie fühle ich mich? Wie ist mein Herzschlag? Was freue ich mich auf den Tag oder nicht?
Nee, also dass ich mich auf den Tag freue, natürlich, weil wir heute den Podcast zusammen machen. Deswegen habe ich mich heute Morgen gefreut. Aber ob mein Pulsschlag hoch war, da gucke ich auf meine Apple Watch oder auf andere Uhren und daran kann ich dann sehen, ob mein Puls besonders hoch war oder ich gut geschlafen habe. Aber ich gucke nicht unbedingt in mich rein.
Genau, das machen die meisten Menschen nicht. Wenn die erste Frage, immer wenn Leute vor mir sitzen, ich frage immer, wie geht's dir heute? Und uns wird oft diese Frage gestellt, aber ich sage immer, von 1 bis 10. Und dann bekomme ich schon den ersten irritierten Blick und dann sage ich, 10 ist gut, 1 ist nicht so gut. Und oft ist es so eine 5 bis 6.
Aber in Köln sagt ja jeder, wenn man gefragt wird, natürlich geht's mir gut. Da denkt man ja gar nicht drüber nach. Die Antwort kommt ja bei vielen wie geschossen automatisch raus.
Genau, das ist, weil wir gar nicht darüber nachdenken, wie es uns geht. Es ist einfach ein automatisierter Prozess. Wir stehen auf, wir gehen zur Arbeit, wir machen diese Arbeit und sind gar nicht bewusst in dem Moment.
Ja, und ich glaube auch, dass man dem anderen dem Gegenüber gar nicht zeigen will und auch nicht sich öffnen will zum Thema, mir geht's gerade nicht so wirklich gut. Wie bekomme ich das im Unternehmen? Wird ja ein Mitarbeiter auch nicht ins Geschäft kommen, in den Laden kommen und sagen, oh Chef, heute geht's mir aber schlecht.
Wenn es schlecht läuft, kommt dieser Mitarbeiter ins Geschäft und hat verschiedene Strategien natürlich, um seinen Druck dort loszuwerden. Also entweder performt er nicht auf der Fläche, er fühlt sich von Kunden getriggert und geht nicht gut damit um in bestimmten Situationen. Er hält sich und andere von der Arbeit ab, weil er versucht dort das Gespräch auf die Probleme zu lenken und das mit anderen zu kommunizieren. Vielleicht ist er oft auf der Toilette und wenn es ganz schlecht läuft, hat er halt einen Krankenstand, weil er so mit sich selber beschäftigt ist, dass er sich emotional überhaupt nicht in der Lage fühlt.
Und was mache ich dann als Chef? Also wäre ich Chef, was ist dann meine Aufgabe? Ich kann ja auch nicht dafür sorgen, dass Mitarbeiter psychologisch gesehen geduscht zur Arbeit kommen.
Das stimmt. Die Frage stellen wir viele Unternehmer. Und was kann ich als Chef tun? Also am Ende des Tages sind die Leute bei mir und sagen, ich habe einen hohen Krankenstand und ich habe schon wieder jemanden, der gekündigt hat und ich verstehe gar nicht, warum. Ich suche, das war das, was ich gesagt habe, mit dem Wertesystem. Ich bin ein Unternehmen, ich biete Sicherheit, ich bin ein Unternehmen, was Flexibilität bietet und ich gebe eigentlich alles. Was habe ich gesagt? Der kostenlose Obstkorb und das Wasser noch oben drauf.
Genau, dann gibt's noch den Fitnesskurs.
Und den Fitnesskurs und ein bisschen Rückenmassage am besten auch. Und was suche ich für einen Mitarbeiter? Und was bekomme ich für einen Mitarbeiter? Und die Frage ist das die Aufgabe vom Chef? Diese Psychohygiene? Nein, ist sie definitiv nicht. Aber was kann ein Chef zur Unterstützung tun, damit das nicht passiert?
Ja, und vor allen Dingen, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, das wirst du ja gleich erklären, was der Chef, die Chefin dann machen kann. Aber das andere ist auch, was ist mit dem Mitarbeiter? Will der überhaupt jemanden an sich ranlassen? Das sehe ich oftmals auch bei anderen Themenbereichen, dass Mitarbeiter sagen, bei mir ist alles okay. Man will sich ja nicht die Blöße geben, dass irgendwas nicht stimmt.
Am besten ist es immer, wenn der Chef sich erstmal reflektiert und ein Gespräch sucht und dann einfach auch guckt, also ich bin keine Unternehmensberaterin und ich möchte da keine Unternehmen beraten, sondern es geht mir wirklich um die psychologische Komponente, sowohl der Führungskraft, des Besitzers, ne? Und dann ist immer die Frage, okay, was erwarte ich eigentlich? Was habe ich für ein Unternehmen? Was möchte ich darstellen? Was habe ich für ein System dahinter? Was vertreibe ich eigentlich? Und dann das einmal festzulegen, damit ich auch den passenden Mitarbeiter für dieses System finden kann.
Also das eine ist, mit dem Mitarbeiter während seiner Beschäftigung zu sprechen, mich zu reflektieren und dann auf den Mitarbeiter zuzugehen. Aber was aus deinen Worten so spricht, ist, ich muss auch bei der Suche nach meinen Mitarbeitern, muss ich ja ganz anders vielleicht vorgehen.
Genau.
Das heißt, ich habe ja, wäre ich Chefin, Chef, habe ich ja bestimmte Vorstellungen von, oder ich habe eine bestimmte Affinität zu bestimmten Personen. Und ich stelle vielleicht immer die gleichen Leute ein, die vielleicht alle nicht gut für mein Unternehmen sind. Oder bin ich da falsch?
Wir machen ein Beispiel. Du bist ein Chef, wir nehmen dich jetzt einfach mal. Du bist ein Chef, der eigentlich mir sagt, ich suche jemanden, der mich entlastet. Ich arbeite die Woche 60 Stunden, ich finde keine Mitarbeiter, die mich entlasten.
Aber niemand hilft mir.
Keiner hilft mir. Ich bin total, ich stelle jede Woche jemanden ein und permanent habe ich einen hohen Krankenstand. Die Leute kündigen, ich verstehe das nicht. Jetzt gucken wir uns deine Persönlichkeit an. Deine Persönlichkeit ist, du bist ein Macher und eigentlich, und ich begleite dich einen Tag und sehe, okay, du machst am liebsten alles selber. Das Kassensystem, das machst du am besten selber. Die Ware sortieren, machst du selber. Die Annahme, das machst du selber. Und ich frage dich, warum?
Ja, weil es keiner so gut kann wie ich. Und weil ich ja da auch den anderen das gar nicht, ich habe ja das Vertrauen nicht in die anderen, dass sie das richtig können. Und deswegen bin ich auch immer so fertig, weil mir niemand hilft.
Genau, das ist das Problem. Und das ist der Punkt. Und dann stellst du dir jemanden ein und sagst, ich suche jemanden, der mich entlastet. Ich suche eine starke Person, die auch mal Aufgaben selbstständig übernimmt. Und die wird eingestellt. Und die möchte Autonomie ausstrahlen. Das ist wie im Bewerbungsgespräch. Der Vertrag wurde geschlossen, genau auf diesen Grundlagen. Und plötzlich ist da aber ein Chef, der alles selber machen möchte, und ein Mitarbeiter, der aber etwas davon abnehmen möchte. Und der Mitarbeiter wird mit den Aufgaben, die ihm übertragen werden, die er ja ganz anders versprochen bekommen hat, nicht zufrieden sein. Er wollte Autonomie, die ihm versprochen wird. Er wollte Selbstständigkeit, er möchte sich dort selbst verwirklichen. Das
aber dann könnte ich ja
worden.
Abends nicht immer sagen, ich bin so kaputt, weil ich alles machen muss.
Ja, jetzt kommen wir an den Punkt, warum du das tust. Und das ist halt das Interessante.
Also ich spiele jetzt nur den fiktiven Chef, ne? Ich bin ja gar nicht so.
Aber das ist genau der Punkt. Weil warum passiert das? Damit du in deiner Rolle bleiben kannst. Damit du in deiner Rolle bleiben kannst, den Leuten zu erzählen, ich bin so arm, ich muss alles alleine machen, keiner hilft mir.
Aber dann stelle ich doch am besten Leute ein, die das gar nicht verkörpern.
Am besten kommst du und sprichst mit mir, damit wir diese Glaubenssätze auflösen, damit das dich nicht begleitet und damit du wirklich dich einmal fragst, warum führe ich diesen Laden? Mit welcher Intention führe ich diesen Laden? Welche Mitarbeiter möchte ich um mich haben? Oder möchte ich einfach meine Ladenzeiten reduzieren und es komplett alleine machen? Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Aber da spielen ja auch wieder Dinge eine Rolle, die von außen kommen. Das heißt, ich werde ja als Chef, habe ich ja bestimmte Aufgaben, die in der Öffentlichkeit so gesehen werden. Das heißt, da bin ich ja im System drin. Und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass vielleicht viele, die jetzt im Unternehmen sind, die auch Handel gegründet haben, und das sind ja schon Macherpersönlichkeiten, die auch Unternehmen gründen, die aber vielleicht diese Dinge, über die wir gerade sprechen, noch gar nicht verinnerlicht haben oder die vielleicht Quereinsteiger sind, die sagen, wir machen jetzt mal so einen Laden auf, wir haben eine super Idee, was ja auch toll ist und was unsere Städte auch bunt und farbig macht, aber haben vielleicht von solchen Dingen oder sich mit solchen Dingen noch nicht so beschäftigt.
Natürlich, das
ist. Und erleiden dann Schiffbruch.
Genau. Das ist natürlich auch, man denkt aber ja auch nicht, Mensch, ich gehe jetzt mal zu einer Psychologin, zu einer Wirtschaftspsychologin und hole mir dort Hilfe, wo ich einen Laden aufmache. Dann hat man natürlich andere Themen und hat eine andere Prioritätenliste natürlich. Man denkt ja nicht, oh, ich habe unbewusste psychologische Blockaden, die ich erstmal lösen muss, um erfolgreich zu werden.
Ja, und ich bin auch nicht in der Lage, da sind wir wieder bei den Mitarbeitenden, ich bin auch nicht in der Lage, solche Blockaden, solche Probleme bei Mitarbeitenden zu sehen oder sie auch zu lösen. Also ich erinnere mich immer an das Gespräch mit einem allerdings älteren Unternehmer, dem ich gesagt habe, wenn bei uns im Verband oder in irgendeinem Unternehmen, das ich kenne, wenn da Mitarbeiter ein Problem haben, dann sprechen wir darüber und dann holen wir uns auch externe Hilfe. Und wo dieser Unternehmer sagt, wenn ich ein Problem von einem Mitarbeiter nicht lösen kann, dann muss der das Unternehmen verlassen. Das ist natürlich eine Sichtweise, die, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr möglich ist.
Nein, die ist heute auch nicht mehr möglich. Also die Menschen wollen ja in ihrem Job Sinn haben. Also die neue Generation, die wir ja haben, die wollen eine Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit haben. Es ist nicht mehr dieser monetäre Anreiz, je mehr Geld, desto besser. Meine Generation, ich bin 1984 geboren, strebte noch, ich wollte ein Haus, ein Auto und ne, das ist heute, bekommt man die Generation nicht mehr mit diesen Ansätzen und auch diese alte Führungsriege, das wird immer schwieriger. Die Leute wollen in ihrem Job Freude haben, die erwarten das auch, die möchten sich dort ausleben und auch, wenn man es ihnen bietet, Verantwortung übernehmen.
Das Thema Verantwortung, das heißt, wir haben eben über Autonomie von Mitarbeitern gesprochen, die wir einstellen, die vielleicht nicht durch jeden Chef dann auch gegeben ist und weshalb es dann da zu Problemen kommt. Wir haben aber auch solche Unternehmen, wo wir eine Hierarchie innerhalb des Unternehmens haben. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Abteilungsleiter in einem Unternehmen, in einem Handelsunternehmen. Dieser Abteilungsleiter wird eingesetzt vom Chef, der Chefin, und weil er vielleicht sich besonders hervorgetan hat durch besonders guten Umsatz, war besonders fleißig und bekommt jetzt diese Führungsrolle. Das kann ja auch schiefgehen.
Ja, das ist natürlich der Persönlichkeitstypen verschiedene. Also der stärkste Verkäufer ist nicht immer gleich der beste Chef. Weil warum ist der stärkste Verkäufer? Warum macht er den meisten Umsatz? Das ist natürlich ein Siegertyp und der sehr gerne auch alleine kämpft und dadurch Anerkennung und Lob erhält. Diese Person dann aber als ein Teamleader einzusetzen, der die anderen Leute fördern und weiterbringen soll, funktioniert teilweise manchmal oft nicht. Und die Frage ist halt, wie könnte man diesen erfolgreichen Verkäufer anders motivieren und anders im Unternehmen behalten, ohne eine Führungsposition?
Sondern also Führungsposition ist dann für den besten Verkäufer, der Verkäuferin, ist die Führungsposition nicht unbedingt die richtige Position, höre ich daraus.
Nein, definitiv nicht. Also das ist einfach, diese Stärken, die der Mitarbeiter hat, gezielt einsetzen und gezielt fördern und die Stärken, die dort halt sind. Es gibt natürlich auch die sagen, ich gebe gerne mein Wissen weiter, ich bilde Menschen aus, das liegt mir, das mache ich total gerne. Die sind unglaublich gute Führungskräfte dann. Aber die dürfen natürlich keine Glaubenssätze haben oder irgendwie dieses Alleinstellungsmerkmal, ich möchte der Beste sein. Weil wenn ich denke, ich möchte der Beste sein, ist das natürlich ein Antrieb. Dadurch mache ich den besten Umsatz. Aber wenn ich der alleinige Beste sein möchte, werde ich nie ein tolles Team ausbilden können, weil die dürfen ja nicht so gut werden wie ich.
Also psychologisch gesehen, was mache ich jetzt mit dem besten Verkäufer, den ich erhalten will, der auch der beste Verkäufer bleiben soll, wo dessen Glaubenssätze, so habe ich das verstanden, ja extrem wichtig sind, damit sie ihn zu seinem Erfolg bringen.
Genau.
Aber die nicht unbedingt hilfreich sind, wenn ich seine Teamfähigkeit sehe.
Genau, die Frage ist, was...
Das muss natürlich alles gar nicht so sein. Das kann, ne? Nicht, genau. Dass jetzt jeder gute Verkäufer meint, oh, ich habe ein psychisches Problem.
Nein, das ja, um es Gottes ist auch Willen. Kein psychisches Problem. Also nee. Glaubenssätze, die wir haben, sind keine psychischen Probleme, sondern einfach Dinge, die uns teilweise blockieren. Das ist einfach dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ist ein Glaubenssatz. Bei dem besten Verkäufer wirkt dieser wie ein Antrieb. Er gibt immer mehr, weil er muss ja der Welt zeigen, doch, ich bin doch gut genug. Es gibt aber auch einen Menschen mit diesem Glaubenssatz, der sagt, ja gut, ich gebe auf, ich bin einfach nicht gut genug, dann mache ich gar nichts und bleib den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Glaubenssätze wirken nicht bei allen Menschen gleich. Bei dem Top-Verkäufer diesen Glaubenssatz aufzulösen, wird sehr schwierig. Es ist möglich, aber es ist sehr schwierig. Die Frage ist halt, diesen Menschen würde ich fragen, was benötigst du, damit du die Zufriedenheit behältst? Was brauchst du? Brauchst du dafür Mitarbeiter, die du ausbildest, oder brauchst du da vielleicht immer wieder neue Herausforderungen, neue Produkte oder andere Abteilungen, je nachdem? Was benötigst du? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was deine größte Anerkennung in deinem Job ist? Was macht dich glücklich? Was ist das?
Ja, meinst du nicht, dass der ein oder andere sich da noch gar keine Gedanken gemacht hat?
Dafür gibt es ja mich.
Ja gut, das ist, du kannst ja auch nicht überall sein, aber ja, das ist das, ich glaube, das ist auch so ein Problem, wo vielleicht viele Menschen nicht wissen, was ihnen wirklich fehlt, was ihnen gut tut, wo sie hin möchten. Und da sind wir wieder bei der Sinnfrage.
Das ist die Frage, die immer am wichtigsten ist und immer wichtiger wird in der heutigen Zeit.
Wir haben jetzt die Interaktion so im Team besprochen. Wir haben über Psychohygiene gesprochen. Was ist aber in dieser Beziehung zwischen dem Mitarbeitenden, der Mitarbeiterin und dem Kunden? Das heißt, wie funktioniert das reibungslos? Welche Probleme kann es zwischen dem Mitarbeiterin, der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter und dem Kunden geben?
Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass ein guter Mitarbeiter, ein guter Verkäufer hat eine innere positive Haltung. Also wenn man schon irgendwo reinkommt, ist es ganz einfach und klar. Und da steht ein Mitarbeiter, der einen anstrahlt und man merkt, der ist mit sich im Reinen, der ist gut gelaunt. Ich kann ihn ansprechen, ohne dass ich Angst habe, dass er irgendwie negativ reagiert. Man fühlt sich willkommen, ist natürlich ein komplett schönes Erfolgserlebnis auch als Kunde, wenn ich irgendwo reinkomme und erwünscht bin. Dann gibt es natürlich auch wieder, wenn ich diese limitierenden Glaubenssätze, einen Mitarbeiter, der denkt, ich bin nicht gut genug, persönliche Probleme hat und steht dort und ist eigentlich ganz woanders, ist natürlich, hat eine abwehrende Haltung dem Kunden gegenüber.
Kann es sein, dass, also alle reden heute von irgendwelchen Triggern?
Ja, das ist das Lieblingswort.
Genau, da gibt's, es genau. Gibt's oftmals das Lieblingswort in vielen Diskussionen. Aber gibt es Auslöser, wo ein Kunde bei einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter irgendwas auslöst?
Ja, natürlich.
Was dann dazu führt, dass so ein Verkaufserlebnis oder so ein Verkauf im Handel nicht stattfindet?
Ja, natürlich. Also das ist ganz klar. Wir alle haben, wie wir sie neumodisch so nennen, Trigger, ne, die wir irgendwie in unserem Leben uns angeeignet haben. Das ist ganz einfach, das ist teilweise ganz runtergebrochen, ein Hund bellt und du wurdest mal als Kind von einem Hund gebissen. Mhm. In deinem Kopf ist natürlich direkt die Verknüpfung, was passiert, wenn ich dir so erkläre, logischerweise, Angst. Ne, dann du kriegst Angstschweiß, du wirst aufgeregt und das ist natürlich jetzt sehr...
Also bellende Kunden sind schon mal genau, schlecht. Den sollte man aus dem Weg gehen, wenn man so ein Problem hat.
Aber jetzt weiter ausgeholt, das ist natürlich so, da steht jemand, der unfreundlich ist und du sprichst als Kunde jemanden, den Verkäufer an, der da steht. Also ich kenne das ganz oft in Parfümerien. Ich komme dort rein, stehen ganz viele Menschen und ich denke so, okay, wen darf ich ansprechen? Ich bin dann schon so ein bisschen aufgeregt und werd dann irgendwie angefahren. Ja. Und dann komme ich mir natürlich schon unerwünscht vor. Und das ist das zweite Wort, was wir alle kennen, innere Kindarbeit oder inneres Kind. Und ne, die kleine Patricia in mir ist dann auch direkt so, okay, ich bin hier unerwünscht und fühle mich nicht gut und habe natürlich das Kauferlebnis ist in dem Moment für mich vorbei.
Genau, man hat es dir verdorben, weil man das Kind in dir angesprochen hat.
Jetzt können wir natürlich nicht alle Menschen heilen. Das geht, es wäre schön, aber es geht natürlich nicht. Aber man kann natürlich dem Verkäufer bewusst machen, was hat er für Trigger, was hat er für innere Ansätze, was hat er vielleicht für Blockaden und wie wirkt er darauf auf Kunden? Wie wirkt er vielleicht ablehnend, wirkt er, weil wir können nicht die Kunden natürlich ändern, aber wir können halt die Mitarbeiter irgendwie schulen oder den Blick dafür schärfen, wie man sich in dem Moment dort positioniert und verhält.
Aber die müssen es ja auch wollen. Das heißt, wenn ich jetzt zu den Mitarbeitern gehe, den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern gehe und sage so, damit euer inneres Kind jetzt zur Ruhe kommt, eure Glaubenssätze mal überprüft werden, eure psychische Hygiene jetzt nochmal nach oben gespült wird, wenn da kommt jetzt jemand und spricht mit euch.
Genau.
Machen die das? Oder was? Oder wie muss ich da rangehen?
Es ist natürlich immer die Frage, wie man sowas kommuniziert. Die Leute, die mich aufsuchen und mit mir zusammenarbeiten wollen, wie gesagt, ich bin ein Performance Coach. Das heißt aber nicht Performance Coach auf den Umsatz, sondern einfach, es ist ein schönes männliches Wort. Das ist immer, das wird sehr gerne aufgegriffen von Herren. Mhm. Und es ist
auch Herren haben ein inneres Kind.
Auch ja, auch
und
das. Das stimmt, ja. Gucken Sie sich nicht so gerne an, aber das ist da, ja.
Ach so, gut, da wird's schwieriger.
Was da ist, ist einfach die Kommunikation. Und viele Leute suchen Hilfe, die Therapieplätze sind alle überfüllt. Viele buchen sich irgendwelche Coaches aus Mangel an Therapieplätzen, weil sie Hilfe brauchen, aber sie nicht bekommen. Und man muss es aus einer anderen Perspektive sehen, nicht von wegen, wie du es jetzt eher gesagt hast, ich sehe hier ein Defizit, komm, den lösen wir, sondern eher so, du bist schon gut und ich würde dir gerne anbieten, dass du noch besser bist. Es ist einfach wie der kostenlose Obstkorb, zu sagen, hey, ich biete euch eine Möglichkeit, die ihr so vielleicht nicht habt, weil die Plätze so begrenzt sind und eine reine Selbstzahlerpraxis teuer ist. Ich biete euch eine Möglichkeit, an euch zu arbeiten. Gar nicht für mich, damit ich aus euch irgendeinen Umsatz schlage, sondern ich biete euch die Möglichkeit, hey, hier ist ein Coach und die ist hier die Woche und ihr könnt die buchen. Ich möchte auch gar nicht wissen, was ihr mit der besprecht. Das ist euer Sache. Aber ich wollte euch nur sagen, ich biete euch das an.
Also quasi nicht nur der Obstkorb, und die Fitness für den Körper, sondern auch die Fitness für die Psyche.
Genau. Und das heißt nochmal gar nicht, dass dieser Mensch eine psychische Erkrankung hat oder irgendwas oder schlecht ist, sondern es geht ja darum, einfach sich mit sich selber auseinanderzusetzen, als Team zusammenzuwachsen. Auch ganz, ganz wichtig. Oft sind die einzelnen Mitarbeiter perfekt einzeln, aber als Team funktionieren sie nicht. Und jetzt diese früheren Teambuildingsmaßnahmen, man geht irgendwie einen Baum hoch oder fesselt sich mit einem Seil. Das ist total nett. Aber es gibt neue Möglichkeiten, das effektiver
will auch nicht
zu machen.
Jeder. Das ist für genau. Viele eben auch richtig schmerzhaft. Also nicht nur das Baumfesseln, sondern das wollen viele gar nicht. Also die haben dann auch so eine innere Gegenwehr zu diesen Maßnahmen.
Aber es ist wie ein Mindset-Coach. Also es ist einfach, dass man einfach sagt, du bekommst jemanden an die Seite gestellt, der dich noch besser macht. Der dich besser macht oder der dich unterstützt bei positiven Dingen. Und nicht du bist schlecht und musst gut werden, sondern du bist schon gut. Und hier hast du jemanden, der dir hilft, dich unterstützt, wenn du es möchtest. Ohne Zwang.
Patricia, vielen Dank, dass du an meiner Seite heute warst und schon mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir können natürlich nicht alles besprechen. Da gibt's ganz, ganz viel. Aber so ein paar Dinge, hoffe ich, sind klar geworden. Und wichtig ist, dass du an unserer Seite bist.
Danke, Jörg.